Wenn ich einfach nur auf den Generate-Button klicke, gibt ja so KIs, die sozusagen auf gut Glück, wenn man so will, einfach irgendwas erzeugen, dann dürfte die Ausgabe wohl gemeinfrei sein, da dürfte kein Urheberrecht entstehen, weil man einfach überhaupt nichts Kreatives irgendwie beigetragen hat. Wenn ich Urheberrechtsschutz haben will für ein Werk, dann muss ich da eine kreative Leistung vollbracht haben. Mhm. Ja, das tue ich typischerweise, wenn ich 2-3 Stunden an einem Textblock arbeite und feile. Das tue ich genauso, wenn ich ein Bild erstelle, ganz egal, ob ich das digital mit Photoshop mache oder ob ich das sozusagen mit Stift und Papier mache. Da erbringe ich eine kreative Leistung, da erschaffe ich was. Das ist ein schöpferischer Vorgang und dann entsteht das Urheberrecht.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Künstliche Intelligenz erschafft Texte, Bilder, ja sogar ganze Werke. Doch wem gehört das eigentlich? Gehört es niemandem? Gehört es denen, die es per Prompt erschaffen? Ich denke, ein echt spannendes Thema, das wir uns heute zusammen mit meinem Gast Dr. Patrick Heckeler, Patentanwalt und Partner bei Badele Pagenberg, ansehen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen spannende Impulse, neue Gedanken und ein wirklich erhellendes Gespräch. Let's go. Hallo und herzlich willkommen, Patrick.
Auch von mir ein herzliches Willkommen und vielen Dank, Holger, für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Patrick, zum Einstieg erzähl uns doch kurz, wer du bist, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen. Und dann lass uns doch kurz zu Beginn abgrenzen zwischen Urheberrecht und Patent, denn hier und heute geht es ja ausschließlich um das Urheberrecht und über das Patentrecht im Zusammenhang mit KI sprechen wir ja in einer anderen Ausgabe.
Mache ich sehr gern. Wie du schon richtig gesagt hast, bin ich Patentanwalt und kein Rechtsanwalt. Was ist der Unterschied? Der Patentanwalt hat ein technisches Studium, während der Rechtsanwalt klassischerweise Jura an der Uni studiert hat. Ich bin Informatiker, also ich habe Informatik studiert und danach auch in dem Bereich promoviert und habe dann die Ausbildung zum Patentanwalt gemacht, hier bei Badele Pagenberg. Das war im Jahr 2014. Ich bin also schon ein paar Jahre mit von der Partie, bin vor einigen Jahren Partner geworden und kümmere mich eigentlich vorrangig um Patentrecht, wie der Name Patentanwalt schon impliziert. Aber in den letzten Jahren durch die Popularität von KI kam es eben so, dass ich mittlerweile auch in dem Themenbereich unsere Rechtsanwälte unterstütze, die vorrangig diese Themen eigentlich bearbeiten. Aber immer wenn es dann um KI geht, da kommen dann technische Fragen auf, die vielleicht geklärt werden müssen. Und deswegen ist man da als Patentanwalt mittlerweile auch ins Urheberrecht reingerutscht.
Okay, danke dafür. Lass uns kurz auseinanderziehen, Urheberrecht und Patent, sodass wir alle auf einer Flughöhe sind für diese Sendung, bitte.
Der ganz, ganz wesentliche Unterschied ist, dass das Urheberrecht sozusagen automatisch entsteht, wenn ein Werk geschaffen wird. Da bekommt man automatisch das Urheberrecht, da braucht man nichts beantragen, da wird nichts erteilt, das ist sozusagen einfach da. Während beim Patentrecht, da muss ich eine Patentanmeldung beim Patentamt einreichen und dann wird es geprüft, ob es neu und erfinderisch ist und so weiter und dann wird nach einiger Zeit ein Patent erteilt oder nicht. Das ist so der formale Unterschied. Dann gibt's der zweite wichtige Unterschied ist, was wird eigentlich geschützt? Beim Urheberrecht eben ein Werk. Beim Patentrecht ist es dann eher sozusagen ein technisches Konzept, eine technische Lehre, die geschützt wird. Das sind so die zwei unterschiedlichen Domänen, die durch diese zwei Rechte abgedeckt werden.
Okay, dann lass uns kurz drauf gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt für mich annehme, dass ein Inhalt, nehmen wir mal ein Bild, dass ich daran das Urheberrecht habe, weil ich es aus der KI gezaubert habe. Was hat denn das Grund, also jetzt müssen wir vielleicht erstmal klarstellen, ob das so geht, beziehungsweise eigentlich wollte ich auf die Folgen und die Vorteile, oder? Was da dahinter steckt.
Also wenn du das Urheberrecht auf ein Werk hast, dann kannst du ganz vereinfacht ausgedrückt im Grunde bestimmen, was damit geschehen darf, wer das nutzen darf, wer es duplizieren darf, wer es publizieren darf, wer es in irgendeiner Form nutzen darf. Das ist das, was dir das Urheberrecht ganz vereinfacht gesagt bringt. Mhm. Ja? Ob ein Urheberrecht entsteht, wenn du eine KI nutzt, das ist eine ganz andere Frage.
Was denkst du, wie viele Minuten brauchen wir für diesen Podcast, um genau das jetzt zu erörtern?
Wir können das natürlich in kurzer Zeit nicht in allen Einzelheiten diskutieren, was natürlich auch daran liegt, dass sozusagen jede Fallkonstellation ihre eigenen Einheiten hat. Aber ich denke, die Zeit, die wir haben, reicht, um einen groben Überblick zu geben, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wann Urheberrecht entsteht und wann nicht und wie eine KI damit reinspielt und wie vielleicht nicht und so weiter.
Okay, wie wollen wir es handeln? Soll ich ein fiktives Beispiel aus meiner Praxis nehmen oder hast du etwas, an dem wir es gut aufdröseln können? Was denkst du?
Versuchen wir es doch mal mit einem Beispiel, wenn du eins parat hast.
Okay, also wir haben gesehen, dass ChatGPT und Urheberrecht in Kombination natürlich ein Thema ist, was viele Leute interessiert. Jetzt sage ich einfach mal, in der Welt, in der ich mich auskenne, geht es häufig um Leadmagneten, also im Prinzip kleine Publikationen, die man sich selber zaubert, die man dann sozusagen als Anreiz, häufig nicht gegen Geld, aber gegen eine andere Dienstleistung, wie zum Beispiel eine Subskription oder dergleichen, vergibt. In unserer heutigen schnellen Zeit wird da ganz viel mit KI gezaubert, weil man da eben auch auf verschiedene Quellen zurückgreifen kann. Und dann entsteht in einem Bruchteil einer Zeit nicht nur ein textlicher Inhalt, sondern wenn man die richtigen Tools vernimmt, auch noch ein tolles Cover dazu. Das heißt, man kann sowas heute relativ schnell erstellen. Aus meiner Kenntnis hat früher sowas, wahrscheinlich eine Woche gebraucht. Da hast du einen Texter gebraucht, hast jemand erstmal gebraucht, der inhaltlich das. Also da hat es Sinn gemacht, dass man das Gefühl hat, man hat das Urheberrecht, weil es wirklich was erschaffen wurde. Es war relativ komplex, hat Zeit gekostet, hat auch Geld gekostet. Heute macht man das in einem Nachmittag vielleicht, wenn es lang dauert, je nachdem, auf welcher Flughöhe man unterwegs ist. Wie siehst du das in diesem konkreten Fall?
Also wir haben ja sozusagen zwei Werke, wenn man so will. Einmal ein Text und einmal ein Bild, das dann durch eine KI generiert wird. Und jetzt ist sozusagen die Frage, wer hat jetzt das Urheberrecht? Dann ist die typische Anwaltsantwort, die ich geben muss, ja, es kommt darauf an. Ich will es aber etwas konkreter machen. Es kommt tatsächlich meines Erachtens darauf an, wie man sozusagen die KI bedient. Ich meine, das ist noch nicht höchstrichterlich entschieden. Es steht auch nicht konkret im Gesetzestext. Aber wenn man sich dem Problem jetzt sozusagen denklogisch nähert, dann ist es so, wenn ich Urheberrechtsschutz haben will für ein Werk, dann muss ich da eine kreative Leistung vollbracht haben. Mhm. Ja, das tue ich typischerweise, wenn ich 2-3 Stunden an einem Textblock arbeite und feile. Das tue ich genauso, wenn ich ein Bild erstelle, ganz egal, ob ich das digital mit Photoshop mache oder ob ich das sozusagen mit Stift und Papier mache. Da erbringe ich eine kreative Leistung, da erschaffe ich was. Das ist ein schöpferischer Vorgang und dann entsteht das Urheberrecht. Eine KI kann ich auf 2 unterschiedliche Varianten bedienen, nach meinem Verständnis. Das erste ist, ich feile sozusagen stundenlang an einem passenden Prompt. Und refine den, überarbeite den mehrfach, so lange, bis ich dann eben das passende Ergebnis habe. Und da könnte man jetzt sagen, dieses Prompten, das ist ja schon auch eine kreative Arbeit und eine schöpferische Leistung. Und in dem Fall ließe sich dann argumentieren, dass tatsächlich der Benutzer der künstlichen Intelligenz das Urheberrecht innehat. Wenn ich einfach nur auf den Generate-Button klicke, gibt ja so KIs, die sozusagen auf gut Glück, wenn man so will, einfach irgendwas erzeugen, dann dürfte die Ausgabe wohl gemeinfrei sein. Da dürfte kein Urheberrecht entstehen, weil man einfach überhaupt nichts Kreatives irgendwie beigetragen hat. Und es ist deswegen gemeinfrei, weil man eben sagt, eine KI als solche, die kann überhaupt kein Urheber im Sinne des Urheberrechts sein. Da brauchen wir immer einen Menschen, der das ist.
Also das heißt, wieder vorausgesetzt, Einzelfall ist durch einen Fachmann zu prüfen, aber grundsätzlich könnte man sagen, wenn du als derjenige, der das jetzt hört oder sieht, dir wirklich Mühe gibst, um etwas Gutes in zum Beispiel, bleiben wir bei diesem Beispiel des Leadmagnetes, zu gießen, dann wissen wir alle, die das schon mal gemacht haben, das funktioniert nie aufs erste Mal, weil dann ist der Inhalt einfach viel zu flach, das funktioniert nicht. Das heißt, du hast doch Arbeit. Du hast zwar viel weniger Arbeit als früher, aber du hast Arbeit, weil du das 3-4 Mal refinen musst, weil du Inputs geben musst. Dann, nach der Aussage von Patrick, dann gibt es dafür ein Urheberrecht. Richtig?
Da ist es möglich, dass das Urheberrecht entsteht. Ne? Es ist dann immer, es gibt dann weitere Probleme, die man sich überlegen muss. Wenn ich früher vor 50 Jahren ein Bild gemalt habe, mit Stift und Papier, da hat ja niemand sozusagen die Frage gestellt, wie das Bild wirklich entstanden ist. Da hat man mir das geglaubt. Da war halt ein Maler am Werk. Ne? Wenn ich heute so ein digitales Bild nehme und sage, das war nicht die KI, das war ich und ich habe da ganz viel gepromptet, da könnte man vielleicht auf die Idee kommen, als Gericht, wenn sowas verhandelt wird, zu sagen, na, könntest du das irgendwie nachweisen? Mhm. Ne? Könntest du mir deine Prompts mal zeigen? Also vielleicht ist es dann in so einem Fall nicht schlecht, seine Prompts einfach auch mal zu speichern, ne, wenn man da das Urheberrecht dran haben will. Ne. Man hat das Recht, aber man muss es im Fall der Fälle ja irgendwie nachweisen. Insofern kleiner Tipp, Dokumentation.
Also ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp, weil es gibt ja inzwischen ganze Kurse, wie du zum Beispiel Bücher mit KI innerhalb von Rekordzeit schreibst. Wenn du ein Buch schreibst, ist das was Kommerzielles, was dann auf jeden Fall auch wahrscheinlich eine ISBN vielleicht sogar bekommt, wie auch immer. Und dann macht natürlich der Tipp von Patrick, das zu dokumentieren, maximal Sinn. Vielleicht eine ganz, ganz doofe Frage, entschuldige. Wenn ich drunter schreibe Copyright, dieses kleine C mit dem Datum dahinter, ist das gleich Urheberrecht?
Da geht es ums Copyright. Das Copyright ist das amerikanische Pendant zum Urheberrecht. Das ist natürlich was Ähnliches. Im Detail gibt's dann eben natürlich schon Unterschiede. Früher war es so, dass diese C-Markierung verpflichtend mit dran musste. Das hat sich vor einigen Jahren alles etwas gelockert. Früher musste man in den USA das Copyright auch beantragen. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Aber das sind erstmal zwei unterschiedliche Dinge. Also das Copyright ist sozusagen amerikanisch geprägt. Das Urheberrecht ist eher deutsch-europäisch geprägt. Da steckt, die Unterschiede sind da, die liegen im Detail. Ne? Am Ende geht es in beiden Rechtsdomänen darum, Werke in irgendeiner Form zu schützen beziehungsweise zu steuern, wer so Werke denn vervielfältigen darf. Ne? Das impliziert ja der Name Copyright. Wer hat denn das Recht zu kopieren? Daher kommt das Copyright eigentlich her.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das so höre, früher hat so ein Copyright oder ein Urheberrecht, bleiben wir beim deutschen Begriff, dem Urheberrecht, noch richtig viel Sinn gemacht. Da gab es vielleicht auch richtig Streit drum, weil es um viel ging. Vielleicht heute, je schneller die Zeit geht und je geringer vielleicht auch die Wertschöpfungstiefe dahinter ist, bei dem, was da entsteht, wird das Ganze eher so ein bisschen, wahrscheinlich rentiert sich es gar nicht zu streiten. Bin ich da falsch? Bin ich richtig? Was denkst du?
Ich glaube, das kommt ganz auf die Domäne an. Also wenn man jetzt mal so die 30 Jahre zurückschauen, wie sich zum Beispiel der Musikmarkt entwickelt hat, ne, dann sind es natürlich kommerziell völlig andere Mechanismen, die da heute greifen. Als ich früher noch meine Musik auf Schallplatte gekauft hat, da gab es dieses Problem der Vervielfältigung der Illegalen sozusagen gar nicht wirklich. Da konnte ich das mal auf eine Kassette überspielen und die konnte ich nochmal überspielen und dann war die Qualität so schlecht. Da ist es nicht wirklich ins Gewicht gefallen. Heutzutage mit MP3s, die kopiere ich natürlich verlustfrei übers Internet. Das heißt, der Multiplikator, wie sich so eine Datei sozusagen vervielfältigt, ist natürlich ein ganz, ganz anderer. Und deswegen sind da natürlich andere Konzepte entstanden, Streaming-Plattformen und so weiter, wo ich mit Pauschalbeträgen mich einkaufe und dann so viel hören kann, wie ich will. Dadurch geht vielleicht etwas weniger an die Künstler. Es gibt dafür aber mehr Musik. Das sind Mechanismen, die haben sich einfach durch das digitale Zeitalter komplett verändert und verschoben. Wichtig ist es, denke ich, immer noch das Urheberrecht, weil es halt insbesondere auch Künstler schützt. Es gibt ja nicht nur Musiker, es gibt ja bildende Künstler, Maler, Leute, die Skulpturen bauen, Schriftsteller und so weiter. Und da ist das Urheberrecht natürlich schon noch von großer kommerzieller Bedeutung.
Vor allem das Thema Musik, oder? Weil natürlich ja KI auch in dem Bereich Musikproduktion immer weiter eingesetzt wird, Filme auch. Was würdest du sagen aus deiner heutigen Sicht, Stand Ende 2025, wann macht es für Unternehmen mehr Sinn, sich mit diesem Thema Urheberrecht im Detail auseinanderzusetzen, vielleicht sogar 1:1 persönlich und ein bisschen das Scheckbuch aufzumachen und wann darüber ganz entspannt ein bisschen hin?
Also ich denke, insbesondere für Softwareunternehmen ist Urheberrecht ein Thema, weil das sozusagen der natürliche Schutz für Computerprogramme ist, die natürlich aus kommerziellen Gründen entwickelt werden und man da entsprechend Schutz haben will. Da geht es ja dann auch drum, Verhältnis zwischen Entwickler und Firma, Firma und Kunde. Das sind also hier sozusagen bestimmte Übertragungsketten, wo Rechte übertragen werden, die geregelt sein wollen. Da macht es auf jeden Fall Sinn, sich professionelle Unterstützung zu holen. Das kann unter Umständen relativ kompliziert werden. Vor allem dann heutzutage, wenn die Entwickler über die ganze Welt verteilt sind. Ne? Das ist heutzutage arbeitet der eine von USA aus, der andere von Deutschland, der nächste sitzt in Frankreich. Das macht es dann kompliziert. Aber auch bei bei Künstlern, ne? Klar, das Urheberrecht entsteht erstmal, wenn ich ein Kunstwerk schaffe, aber oft verwerten die Künstler ihre Kunstwerke ja, verleihen die an Museen, Aussteller oder sonst was. Auch da kommt wieder das Thema Lizenzvertrag ins Spiel, der natürlich irgendwie vernünftig formuliert sein will. Ne? Auch da ist es dann von Bedeutung, sich professionelle Unterstützung zu holen, dass das alles sauber ausgearbeitet ist.
Jetzt wissen wir, eine 1:1-Auskunft kostet in der Regel viel Geld. Gibt es irgendwas dazwischen? Gibt es einen schlauen Weg im Prinzip, wenn man das Gefühl hat, man sollte ein bisschen mehr erfahren, sich fachlich fundiert auf einem anderen Weg, den vielleicht nicht jeder kennen, sondern so wirklich Experten wie du kennen, unterstützen zu lassen? Wie sieht das aus?
Man kann auf jeden Fall mal ChatGPT fragen. Nein, das ist, also es gibt natürlich viel öffentliche, zugängliche Information. Das Urheberrecht ist ja jetzt auch schon relativ alt. Da kann man sich natürlich informieren. In der Regel ist es jetzt so, dass auch die Anwälte das zu einem vernünftigen Honorar machen können, weil für die Anwälte das oft sozusagen ein Standardfall ist. Ne? Da gibt es dann teilweise vorgefertigte Textbausteine für Verträge, sodass man hier nicht Unsummen investieren muss, sozusagen vernünftig irgendwas geregelt zu bekommen. Es muss sich natürlich immer kommerziell lohnen. 20 Euro Lizenzgebühr brauche ich keinen Anwalt für viele hundert Euro einschalten. Ne? Mhm. Aber oftmals ist es ja so, dass da über große Zeiträume was geregelt wird. Das Urheberrecht besteht ja bis 70 Jahre nach Versterben des Urhebers. Also wir haben da wirklich einen langen Zeitraum, in dem gegebenenfalls Lizenzgebühren anfallen. Und wenn es dann da um große Summen geht, dann kann man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, denke ich, und einen Anwalt damit beauftragen. Das steht dann immer noch in einem vernünftigen Verhältnis, würde ich meinen.
Letzte Frage an dich. Ich wusste bisher nicht, dass man Softwareentwicklungen über ein Urheberrecht schützt. Wahrscheinlich die in der Branche drin sind, die wissen das. Ich wusste es nicht. Sagst du grundsätzlich, Softwareentwicklung ist grundsätzlich, wenn es um ein gewisses Vermarktungspotenzial geht, über Urheberrecht zu schützen?
Also da entsteht das Urheberrecht auch automatisch. Wenn ich ein Programm schreibe, wo ich kreativ tätig bin, also wo ich nicht nur sozusagen zwei Codeblöcke Copy and Paste mir irgendwo schnappe, sondern ich wirklich was schreibe und programmiere, dann entsteht da das Urheberrecht. Dann ist dieser Schutz auf jeden Fall da.
Spannend. Wir zwei machen noch ein Interview in dem Zusammenhang Patent und KI. Gucken wir uns die Patentwelt an, wo sich die unterscheidet. Wenn du das jetzt spannend fandest und dich vielleicht für das Thema Patent interessierst, halt einfach die Augen offen. In Kürze kommt das zweite Interview mit dem Patrick hier auf den Kanal. Wir sprechen dann darüber, wie Patente und KI zusammenpassen und das wahrscheinlich auch im Kontext von weltweit. Patrick, ganz herzlichen Dank. Wir haben die Freude, dich unten drunter zu verlinken. Das heißt, wenn du das spannend fandest und vielleicht noch die halbe Seitfrage hast, dann findest du den Link zum Patrick hier drunter und dann kannst du mal gucken, dass dir Patrick mit seiner Erfahrung vielleicht helfen kann. In diesem Sinne, herzlichen Dank nach München, Patrick. Hat mir viel Freude bereitet.
Mir auch. Vielen Dank.